Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit einem Provinz- und Großstadtforscher aus Wien, nämlich mit David Rickard. Guten Morgen erstmal, David.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen auch
Guten
von mir.
Morgen.
Hi.
Ach, ihr seid alle. Okay,
Jetzt sind
hi.
alle da.
Genau, wir sind ja seit ein paar Tagen hier in Berlin unterwegs und das ist ganz interessant, was man dazu zu hören bekommt. Nämlich zum Beispiel, dass die Berliner eigentlich auf alle anderen Großstädte ein bisschen, ja, sozusagen verächtlich hinabschauen, außer auf Wien. Man sagt in Berlin, dass Wien die einzige Großstadt ist, die Berlin vielleicht gleichkommt. Das würde mich mal interessieren, jetzt von dir als jemanden, der seit langer Zeit in Wien unterwegs ist, wie empfinden denn die Wiener die Berliner Liebe für Wien?
Als grausam. So ganz so lange bin ich noch nicht da. Ich bin erst 1,5 Jahre in Wien und habe mich vorher auch in deutschen Provinzstädten rumgetrieben. Aber das markiert ja vielleicht auch den Horizont der Berliner generell, wenn sie neben Berlin nur Wien anerkennen. Also die zweitgrößte deutschsprachige Stadt, sozusagen noch ein Stück größer als Hamburg. Und nicht New York oder andere große Städte, sondern dann irgendwie Wien anerkennen. Und die Wiener selbst, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, sind immer ein bisschen verächtlich gegenüber den Berlinern eingestellt, weil sie den Dreck und Graffiti und solcherlei Sachen mitbringen. Und damit können die Wiener, wie sie sagen würden, nicht so viel anfangen. Das mag man hier nicht.
Also es scheint eine seltsame Beziehung zu sein, die Berlin und Wien miteinander verbindet, aber es scheint diese Verbindung durchaus zu geben. Das hat auch eine historische Tradition, wie ich mir habe sagen lassen. David, du bist Provinzforscher und du hast das eben auch erzählt, dass du sozusagen selber dich in westdeutschen Kleinstädten lange Zeit herumgetrieben hast. Wenn wir da sozusagen so ein bisschen den analytischen Blick auf diese provinziellen Verhältnisse nochmal werfen, da ist mir eine Sache aufgefallen, auch in den Gesprächen, die wir bisher geführt haben. Wenn da von Provinz die Rede ist, dann ist meistens eigentlich kaum noch die Rede vom Bauernstand, sondern es scheint ja eigentlich eher so eine Art Sehnsuchtsraum zu sein für ja, kleinbürgerlichen Mittelstand. Wenn du dich damit auseinandersetzt, was würdest du denn für Gründe ausmachen, dass Akademiker, Mittelständler, Kleinbürger aufs Land zurückgehen?
Ja, also ich glaube, ich würde grundsätzlich dieses dichotomische Verhältnis zwischen Stadt und Land, das es zu geben scheint, was auch in den Köpfen, glaube ich, noch ziemlich verankert ist, also dass sich einerseits der Städter immer vom Dörfler oder so abzugrenzen gezwungen sieht und umgekehrt halt eben auch, dass sie eine Abgrenzung voneinander für sich Geltung beanspruchen. Doch gleichzeitig würde ich halt eben, wie du gerade schon angerissen hast, behaupten, dass diese Trennung eigentlich gar nicht besteht, sondern wenn man sich die Leute, die heute auf dem Land leben und eben halt gar nicht mehr Wirtschaft betreiben, dass es eigentlich ursprünglich alles Leute waren, die in der Stadt auch mal gelebt haben, zumindest in ihrer Studienzeit. Und erst dann mit der Familienplanung oder mit den neuen Beschäftigungsverhältnissen die Zuflucht auf das sogenannte platte Land wieder gesucht haben. Das war oder ist meine These oft.
Du, anhand der Gemeinsamkeiten zwischen Stadt und Land kann man ja ganz gut Vorurteile widerlegen. Du hast ja gerade selber auch von dem dichotomischen Verhältnis gesprochen. Einerseits Stadt hier, andererseits das Dorf da. Und je nachdem, wo man gerade aufgewachsen hat, empfindet man den anderen eben als die Bedrohung. Und da kann man, glaube ich, anhand der Gemeinsamkeiten, die man dann aufzeigt zwischen Stadt und Land, ganz gut Vorurteile widerlegen. Zum Beispiel, dass die Städte immer arrogant sind aus der Perspektive vom Dorf oder umgekehrt, dass auf dem Dorf alles schlecht ist. Es sind Bauern und unaufgeklärt und so weiter. Und es gibt auch so ein bisschen einen dritten Weg, dass man aufzeigen kann, dass sowohl auf dem Dorf als auch in der Stadt eigentlich alles gar nicht so gut ist, wie das scheint. Auf welche Vorurteile bist du denn so gestoßen?
Ja, ich glaube, gerade die von dir angesprochen, die Hochnäsigkeit und vor allem der Umgang dann mit Ironie und Herabsetzung derjenigen Städte, die sich praktisch über das Landleben lustig machen, dass das ganz viel davon lebt, von diesem Gestus. Und umgekehrt halt eben auch. Also zufälligerweise, meine Eltern, die in so einem 1.000-Einwohner-Dorf wohnen, vor 2 Tagen, nämlich gerade in Wien, und das Erste, was gekommen ist auch direkt zu sagen, es ist so groß, sie finden sich nicht zurecht, sie fahren keine U-Bahn, es sei zu gefährlich. Und Wien ist halt total ungefährlich, U-Bahn zu fahren, also da passiert einem gar nichts. Man ist dann auch gelaufen und hat sich dann über die Wegstrecken dann doch mokiert. Und als ob man diesen Gestus halt zwangsläufig halt an den Tag legen müsste, um halt irgendwie davon zu leben. Und ich glaube halt nicht, dass es gibt durchaus Städte und auch Großstädte, wo man Manhattan lange Zeit bewegen kann. Einerseits da, wie man sich bewegt, und andererseits ist das natürlich nie das Goldene vom Ei, also weder das Landleben noch die Stadt. Und ja, man probiert sich das irgendwie scheinbar immer zu schön zu reden, indem man sich vom anderen abzugrenzen versucht. So war mein Eindruck bislang.
Na, diese Abgrenzung, das ist sowas, was mich auf diesen Punkt bringt, was wir auch schon öfters hatten. Und eingangs hier im Morgenmagazin durfte ich nur eine Strophe leider von Eichendorff zitieren, der so von der Schönheit Halles erzählt hat. Und ich dachte dann ja eben, das ist so ein Aspekt, glaube ich, den man gemeinhin mit Ländlichem verbindet, nämlich so eine Abkehr von Weltlichkeit, so ein Rückzug irgendwie in ein geborgenes Gefilde sozusagen. Inwiefern würdest du sagen, findet man das auch in der Stadt wieder oder andersrum vielleicht, ja, weiß ich nicht, kannst du von deiner Zeit auf dem Dorfe oder in der Provinz auch berichten, dass so ein Rückzug auch da nicht möglich ist? Ich frage dich, wie ist das mit dem Rückzug und mit der Weltabgewandtheit in Dorf und Stadt?
Ich glaube, das ist durchaus auch das andere Moment gibt, dass dieses Pochen auf Urbanität und Weltlichkeit und dass man hier alles zur Verfügung hätte, also gerade auch in Berlin, dass da so viele Möglichkeiten immer bestehen, die mir auf dem Land gar nicht geboten werden, das ist halt das spiegelverkehrte Argument eigentlich ist und eben so ein Problem darstellt, weil es halt die realen Verhältnisse gar nicht ausreichend beschreibt. Also weil die Leute sich ja dann dennoch immer in dem Kiez bewegen, in demselben Milieustrukturen als Student zwischen Universität, Supermarkt und der Lieblingskneipe pendeln und diese Möglichkeiten, die ihnen angeblich so gegeben werden, jedoch dann auch alle nicht ausschöpfen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, mein Argument gegen die Leute, die sich auf diese Urbanität so furchtbar viel einbilden.
Ja, oder vielmehr noch, also was ich so beobachte, ist, dass eben in einer sehr großen Stadt du so viele Möglichkeiten und so weiter hast und einfach so viel ganz nah um dich rum geboten bekommst, dass du eben gar keine langen Wegstrecken mehr zurücklegen musst, im Gegensatz zu, keine Ahnung, in jedem Dorf gibt es ein paar Jugendliche oder junge Menschen, die es halt eben gerade rauszieht oder eben auch Erwachsene, die da vielleicht zwar ihre Familie und so weiter haben, aber dann eben tatsächlich die Fühler ausstrecken müssen und sich in andere Gefilde begeben müssen, eben um sich anderen Bereichen zuzuführen und so weiter. Also das eben, also daran sieht man, finde ich, das auch ganz schön, dass eigentlich das gar nicht zwangsläufig, dass die Tatsache, dass so viel passiert um einen rum und man so viele Möglichkeiten hat, ja überhaupt nicht sagt, dass man diese Möglichkeiten ausschöpft. Und B, auf der anderen Seite, das habe ich jetzt gerade auch gedacht, als du über die nicht vorhandenen Möglichkeiten, die unterstellten nicht vorhandenen Möglichkeiten in der Provinz geredet hast, dachte ich, naja, gerade das ist ja eine Möglichkeit, weil all das, was es nicht gibt, kann ja noch getan werden, weißt du? Also das, ja.
Da würde ich auch zustimmen. Also als ich irgendwie immer auf der Provinz oder in so Brücken, in so kleineren Städtchen gewohnt habe, da musste man das halt immer alles selbst machen und man hat sich dann selbst drum gekümmert, das, was man machen wollte oder haben wollte, ob Vortragsveranstaltungen, Konzerte oder sonst was, das hat man halt dann selbst in die Hand genommen und organisiert. Und das funktioniert durchaus. Also deswegen habe ich das für nie ganz einsichtig gehalten, dieses Argument, warum man jetzt unbedingt in die Großstadt ziehen muss, wozu dann immer noch eine Bequemlichkeit nach der Zeit scheinbar kommt, dass man Wegstrecken, die länger als eine Stunde sind, vom Berliner Wedding nach Neukölln zu fahren, als Zumutung empfunden wird. Und das ist halt der Unterschied, wenn man dann doch eine Stunde entfernt von Frankfurt wohnt, oder das heißt halt nur eine halbe, dreiviertel Stunde, man abends halt durchaus gewillt ist, in Frankfurt auszugehen oder dort etwas zu besuchen. Also die Beweglichkeit und der Radius vergrößert sich viel mehr. Also in meiner ganzen Jugend, wo ich auf dem Dorf gewohnt habe, war ich, glaube ich, am Wochenende in größeren Städten auf Konzerten und habe mich in den Zug gesetzt und bin dort 3 Stunden gefahren und habe einen anderen Radius gehabt damals schon. Und ich glaube, das gilt für viele Leute, die halt dann irgendwie gerade auch in Halle, Leipzig und Dresden oder in dieser Gegend wohnen, wo man dann auch viel öfters die Städte bereist oder auch in Thüringen, also gerade dadurch, durch die Zugverbindung, wenn es noch eine intakte Zugverbindung gibt, passiert ist, dass der Austausch zwischen Jena, Weimar und Erfurt einfach die ganze Zeit gelingt. Und das, was in Berlin mal eine Stunde in die S-Bahn zu setzen oder in öffentliche Verkehrsmittel.
Es ist die Borniertheit der Städter, sich über das Landleben lustig zu machen, und es ist die Borniertheit der Dörfler, die Großstadt für einen Sündenpfuhl und voller Gefahren zu halten. Und das führt mich zu einem Punkt, die vielleicht so ganz sehr anknüpft an das, was du eben gesagt hast, David. Ich hatte mal eine Art Gespräch, wo mir sozusagen dieses Verhältnis von Stadt und Land irgendwie so schlagartig bewusst geworden ist, nämlich als ich Roger Behrens nach Weimar zu einem Vortrag eingeladen habe. Roger Behrens ist ja sozusagen ein philosoph-kritischer Theoretiker, der in Hamburg ansässig ist, und ich hatte ihn damals eingeladen zu einem Vortrag über das Geistes- und Sinnesleben der Großstädte, und ich habe dann in meiner Vortragseinleitung gesagt, ja, habe das auch so ein bisschen lustig gesagt, ja, jetzt kommt der Roger aus der großen Stadt in die kleine Stadt, um uns was über die große Stadt zu erzählen quasi, und er hat genau darauf auch dann in seinem Vortrag nochmal reagiert, da können wir kurz mal reinhören.
Lukas hat das angesprochen, ich komme aus der Großstadt, ihr seid hier alle in dem kleinen Weimar gefangen, ja, was heißt das eigentlich? Also ich meine, heißt es jetzt, dass mein Lebensraum so ungeheuer größer ist als eurer? Wenn ich sage, ich komme aus Hamburg, wo komme ich denn daher? Also komme ich denn wirklich aus dieser Gesamtzone Hamburg, oder komme ich denn nur aus einem kleinen Stadtteil, der vielleicht in dem, was ich so an Lebensumfeld habe, viel kleiner ist als das, was ihr so habt zwischen Weimar, Jena, Erfurt und so weiter, ja?
Also das ist genau das, was David eigentlich auch nochmal gesagt hat und was ich auch sozusagen genauso eigentlich empfunden habe, dass ich sozusagen in meiner Zeit, als ich in Weimar gelebt habe, halt sozusagen eigentlich ständig unterwegs war, und ich hatte Tage, wo ich sozusagen an drei Städten war, in Weimar, Jena und Erfurt, und das hat mit der Zugverbindung und dem Studententicket halt einfach auch total gut funktioniert, und das ist sozusagen ein Radius, wo großstädtische Freunde mir halt eben berichten, dass sie viel mehr eigentlich in ihrem Kiez festsitzen und einen viel geringeren Radius, Bewegungsradius quasi haben.
Keine weiteren Fragen.
Ja, wir haben sozusagen über diese wechselseitig bedingte Borniertheit der Städter und der Dörfler gesprochen, und wir sind jetzt, denke ich, schon sehr deutlich an den Punkt gekommen, zu sagen, dass beides nicht das Gelbe vom Ei ist. David, jetzt hast du aber auch schon erwähnt, dass du sozusagen quasi in einem tausendköpfigen Dorf aufgewachsen bist und da sozusagen das Jugendleben der Dörfer quasi sozusagen selbst erlebt hast. Und da fände ich auch nochmal interessant, da einen analytischen Blick drauf zu werfen, weil es ja sozusagen eine logisch jetzt in dem Sinne durchaus interessant ist, was da für Rituale und Verhaltensformen sich herausbilden in dieser jugendlichen Beziehung, die da stattfindet. Kannst du da von Besonderheiten des dörflichen Jugendlebens berichten?
Ja, also ich glaube, davon kann jeder so ein Stück weit berichten, weil es ja so die allgemeine Tendenz gibt. Zumindest kam mir das immer vor, dass man, sobald dann die Kinderplanung und der pathologische, zu nennende Gedanke des Vater- und Mutterwerdens dann irgendwann auftritt, der irgendwie alles andere als natürlich ist, dass es dann irgendwie wieder aufs Land geht. Also bei Akademikern, aber auch bei Leuten, die mal in der Stadt irgendwie so gelebt haben. Und dort halt die zugrunde liegenden Gewaltverhältnisse, die es halt eben gibt, die sich in der Stadt halt schon nochmal anders zeigen als auf dem Dorf. Also sie haben ja einen Kodex, oft der anders funktioniert. Also man gruppiert sich meines Erachtens nicht in Klicken oder so, also in Jugendklicken, in festen Zirkeln, sondern in, ich würde eher sagen, ja, mal wechselnde Dorfverbände, Jugendverbände, mit denen man dann mal mehr und mal weniger gemeinsam hat, aber dadurch, dass es halt weniger Jugendliche gibt, ist man halt auf diese angewiesen, und ich habe das irgendwie mal mir so drei Tage gefallen lassen im Monat, und dann habe ich mich da wieder zurückgezogen und habe mir praktisch neue Leute gesucht, weil es mir auf den Keks ging. Genauso wie das Rauschverhalten, glaube ich, ein ganz anderes ist. Und also allein der Alkohol, der starke Alkoholkonsum, manche Drogen aber dann durchaus verpönt sind, die im städtischen Leben durchaus weiter verbreitet sind. Also sei es halt jetzt zum Beispiel in Berlin in der Kneipe öffentlich Haschisch oder Marihuana zu konsumieren, eher erlaubt sein wird als auf dem bayerischen Dorf. Und das sind so Momente, oder auch das Vereinswesen, dass diese ganzen Vereinsstrukturen, die wirklich äußerst belebt bis heute noch sind, die man in der Großstadt, ist man in der Regel in keinem Sportverein mehr oder im Gesangsverein und ist da auch so intakt in die Gemeinde eingebunden. Das sind, glaube ich, schon andere Momente, die auf dem Dorf dann schon noch greifen. Und meines Erachtens sind es halt eben auch alles Gewaltverhältnisse. Also es ist der Einzelne wird schon immer unter, ja, beständig gezwungen, eigentlich dort mitzumachen auch. Genauso wie in der Großstadt dann auch. Und der offenkundigste Gegensatz dann immer zwischen der Großstadt und dem Dorfleben, dass es sich um die Anonymität der Großstadt handeln würde, die würde ich ja grandios bestreiten. Ich sehe gerade aus meinem Fenster und habe gerade die ältere Frau beim Aufstehen mehr oder weniger beobachten können, die gegenüber die erste Zigarette geraucht hat am Fenster. Und das kann ich bei meinen Nachbarn auf dem Dorf in der Regel gar nicht, weil die Hecken so hoch gewachsen sind und die Garagen und Carporte mit dem Haus schon verbunden sind, sodass ich die Leute gar nicht mehr sehe. Also ich habe das mal versucht, sonntags Leute zu sehen auf der Straße und vermutlich sind sie in der Kirche, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beim Spazierengehen über das Dorf habe ich keinen einzigen zu Gesicht bekommen. Und hier, glaube ich, in der Großstadt bekomme ich mehr Nachbarn am Tag zu Gesicht als im dörflichen Leben. Und solche Momente würde ich da irgendwie nochmal versuchen, stark zu machen.
Aber ist ja auch die Frage, ob man dann quasi in der Großstadt sich einfach anders verhält, weil man quasi im Hinterkopf hat, man ist sich nicht so nah. Also quasi, oder andersrum, im Dorf, auf dem Dorf, dass die Leute eben ihre Hecken so hoch wachsen lassen, deswegen, weil die nicht wollen, dass die Person, die mit denen täglich Bus fährt, auf derselben Arbeitsstelle einem begegnet und so weiter, wissen, welche Farbe der BH hat. Weißt du, wie ich meine? Also, dass quasi dieses Denken, diese Annahme von Anonymität oder Vertrautheit auch eben gerade dann zurückspiegelt auf das Verhalten und man sich quasi dann untypisch verhält. Also eben, genau, das ist wahrscheinlich nicht ganz aufzulösen. Aber also, was du meinst mit Anonymität und dass du die stark bezweifelst in der Großstadt, ist, glaube ich, auch wieder die Frage, wo man sich bewegt. Weil eben, wenn du in deinem Kiez bist und dann aber mal eine Stunde lang nach Marzahn oder wohin auch immer du fährst, da bist du ja dann in einer völlig anderen Sphäre. Und das passiert dir halt auf dem Dorf nicht, wenn du von Oberdorf nach Unterdorf umwechselst, weißt du?
Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt die Nachbarin oder den Nachbar oder so nackt sehe, dann ist mir das eigentlich so ziemlich egal. Das wird nicht zum Dorfgespräch oder ich werde es nicht mal meinem Mitbewohner oder meiner Mitbewohnerin erzählen.
Aber im Radio.
Aber natürlich im Radio, weil der voyeuristische Zuhörer natürlich sowas gutiert, hoffentlich.
Wir hoffen das auch.
Ja, also ich würde sagen, erstmal bis hierhin und würde sozusagen dieses ganze Gespräch auch noch verbinden mit einer Literaturempfehlung. David Rickard erzählt nämlich solche Dinge nicht nur im Radio, sondern er hat sie auch zu Text gebracht und von dir ist ein Text erschienen, der trägt den Titel Idyllium und der sozusagen enthält ganz viele Aspekte von dem, was wir hier auch besprochen haben. Er hat zwei Teile, der eine Teil berichtet eben vom Dorfleben mit einem sehr scharfen, beobachtenden Blick, finde ich, und dann sozusagen ist der zweite Teil die Flucht in die Großstadt und auf einmal entdeckt man sozusagen ganz ähnliche Mechanismen, wie man sie auf dem Dorf kannte, in abgewandelter Form dann in der Großstadt wieder. Dieser Text ist erschienen in der 5. Ausgabe der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution, spektakel.blogsport.de. Da findet man alle weiteren Bezugsmöglichkeiten, falls ihr ja noch das nachlesen wollt, was David hier gerade eben mit uns im Gespräch so ein bisschen diskutiert hat.